Reisen.
Wenn der Tag nicht endet, wenn es abends lange hell ist, wir freuen uns dann. Aber für die Nordeuropäer, bei denen es teilweise dann nachts gar nicht dunkel wird im Sommer, für die ist das etwas anders. Deshalb werden wir unter anderem in Domradio Reisen uns damit beschäftigen, wie das Dauerlicht auch etwas mit unserem Körper macht, ob es uns gut tut oder eher nicht gut tut. In Schweden wird am 25. Juni Sommersonnenwende gefeiert. Auch darüber werden wir reden, über dänische Bräuche, über Island und nach St. Petersburg ans Ostende der Ostsee. Wir sie heute mit entführen. Heute in domradio.de Reisen mit Dagmar Peters. Ich grüße Sie. In domradio.de Reisen sind wir heute unterwegs in den Norden, da wo die Tage lang und länger und die Nächte kurz und kürzer werden. Und da wollen wir der Frage nachgehen, was macht das eigentlich mit uns und unserem Körper, wenn es dauernd hell ist? Wie gehen die Menschen dort damit um und ja, wie kann ich mich als Reisender auf das Dauerlicht vorbereiten? Darüber spreche ich jetzt mit dem Astronomen und Lichtexperten Harald Badenhagen. Was macht das Dauerlicht mit unserem Körper und Geist?
Ja, was macht das Dauerlicht? Also wir sind ja gewohnt, dass wir eigentlich einen regelmäßigen Wechsel zwischen hell und dunkel haben, zwischen Tag und Nacht. Und jetzt gerade, wir laufen ja in ein paar Tagen auf die Sommersonnenwende zu und haben dann im Grunde genommen die längste Tageslänge. Und es wird ja selbst hier in unseren Breiten, hier in Köln, kaum richtig dunkel. Und man sollte zusehen, gerade wenn man dann in nördliche Länder reist, da ist der Effekt ja noch viel dramatischer, da wird es ja praktisch gar nicht mehr dunkel, dass man zur Schlafenszeit versucht wirklich irgendwie im Dunkeln zu schlafen. Unser Körper braucht die Dunkelheit, um einen gesunden und wirklich ausruhenden Schlaf zu erlangen. Und mein Tipp ist da, weil ich schon selber mal in Norwegen das gleiche Problem hatte, eigentlich ist es ganz gut, wenn man sich so eine bequeme Schlafmaske zulegt und es damit ausprobiert, denn damit hat man relativ preisgünstig und ohne großen Aufwand wirklich Dunkelheit.
Es gibt ja Menschen, die sagen, ich kann nur einschlafen, wenn es nicht ganz dunkel ist. Hat das auch was damit zu tun?
Nee, das hat, also ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich kenne das auch, dass manche sagen, sie müssten unbedingt irgendwo ein Licht anhaben. Also es ist definitiv nicht gesund, weil unser Auge nimmt auch bei geschlossenen Lidern geringe Lichtstärken wahr und kommt dadurch nicht in das körpereigene Nachtprogramm. Wir haben des Nachts einen ganz anderen Stoffwechsel. Das ist auch überlebenswichtig. Es finden da so wichtige Dinge statt wie Zellreparatur. Das passiert nur im Dunkeln. Und dann, wenn unser Körper sozusagen das Signal bekommt, ein bestimmtes Hormon zu produzieren, das nennt sich Melatonin. Und dann wird unser Körper intern in dieses Nachtprogramm geschaltet und wird das über längere Zeit nachhaltig gestört. Dann hat man ein Problem. Wenn Kinder das Gefühl haben, sie müssten nachts unbedingt eine Leuchte haben, dann sollte man das versuchen, sagen wir mal, nicht zur Regel zu machen. Und wenn man eine Leuchte einsetzt des Nachts, dann sollte es auf jeden Fall eine Leuchte sein, die in einem Rot- oder in einem Tief-Orange-Ton leuchtet. Denn ein blauer Lichtanteil ist definitiv gesundheitsgefährdend des Nachts.
Falls die Menschen zum Beispiel eben jetzt dahin reisen wollen, Sie haben gesagt, eine Schlafmaske kann man sich mitnehmen, damit das Dauerlicht einen nicht stört. Aber sind wir nicht auch Dauerlicht schon gewöhnt von ja dieser Dauerbeleuchtung in den Städten, die wirklich auch mit Leuchtreklamen und so weiter auch die ganze Nacht hell sind? Also man nimmt ja so heute die längeren Tage gar nicht so wahr wie früher, weil wir so viel Licht haben.
Ja, das ist schon richtig. Also die Außenbeleuchtung, die auch immer mehr zunimmt und auch immer leider immer mehr tageslichtähnlich wird durch die weißen Beleuchtungskörper. LED wird meistens in weißem Licht installiert und das ist sehr, sehr problematisch, weil in der Tat wird die Nacht dadurch nachhaltig zum Tag gemacht und das passt nicht zu dem biologischen Programm, das den meisten Lebewesen sozusagen eingebaut ist. Und die Problematiken, die da dran sind, gewöhnen kann man sich eigentlich nicht daran, weil die Folgen wird man über kurze Zeit schon irgendwie spüren. Aber man kann sich ja, wenn man zu Hause ist zum Beispiel, im eigenen Schlafzimmer zumindest versuchen, mit einigen Hilfsmitteln es so dunkel zu machen, wie es irgendwie möglich ist. Wenn man auf Reise ist, dann weiß man es nicht unbedingt, in welchem Hotel oder an welcher Stelle man schläft, wie dunkel es da wird. Manche sind ja auch mit einem kleinen Zelt unterwegs und die Zelte sind transluzent, das heißt, da kommt ja eh Licht durch. Da müsste man sich also schon noch was anderes überlegen. Aber Sie haben schon recht. Also die Problematik, dass es nachts praktisch nirgends mehr, nicht mehr dunkel wird, zumindest in städtischen Umgebungen, ist ein Problem. Gewöhnen tut man sich da nicht dran. Also irgendwann kommt schon die Rechnung und man weiß das durch verschiedene medizinische Studien. Das sind also nicht nur, sagen wir mal, übertriebene Schlagzeilen. Es ist eine ernsthafte Gesundheitsgefährdung, die davon ausgeht, und auch eine ernsthafte Umweltgefährdung, weil Tiere, die draußen des Nachts ihre Lebensnischen haben, die können sich ja nun mal gar nicht vor dem Licht, schützen oder retten, sondern die werden aus ihren Lebensnischen verdrängt.
Was sind das denn für Gefahren? Ist das einfach nur, dass wir nicht ausreichend erholsamen Schlaf bekommen, wenn es nicht dunkel genug ist? Oder was können solche Nachwirkungen sein von Dauerbeleuchtung?
Ja, die Nachwirkungen gehen leider bis dahin, dass die Wahrscheinlichkeit, an bestimmten Krebsarten zu erkranken, dass die steigt. Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die nachgewiesen haben, dass künstliches Licht in der Nacht die Wahrscheinlichkeit steigert, an Brustkrebs und an Prostatakrebs zu erkranken. Und der Hintergrund ist folgender: Es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man einen erholsamen Schlaf irgendwie empfindet, also ob man sich morgens ausgeruht fühlt. Das Wesentliche ist, ob unser Körper des Nachts in das Stoffwechselprogramm für die Nacht kommt. Und das funktioniert nur dann effektiv und ausreichend, wenn wir eine möglichst lange Zeit der Dunkelheit, insbesondere Abwesenheit von blauem Licht, genießen können im Dunkeln. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Die meisten haben ja, gucken ja Fernsehen oder arbeiten abends noch mit dem Laptop oder mit diesen kleinen intelligenten Telefonen, also den Smartphones. Die Screens, also die Bildschirme, die sind in der Regel mit Blaulicht oder mit tageslichtähnlichem Licht hinterleuchtet und wir kriegen dadurch einen sehr großen Lichtanteil an blauem Licht. Wenn wir jetzt abends noch aufs Handy gucken oder da vielleicht sogar auf dem Handy Dinge lesen oder auf dem Laptop, dann bekommt unser Körper ständig das Signal, auch meinetwegen noch um 23 Uhr, dass es eigentlich Tag ist, durch diesen blauen Lichtanteil. Und da sorgen wir sozusagen selber für eine Gefährdung, dadurch, dass wir diese Geräte so lange benutzen. Nun gibt es glücklicherweise sowohl für die meisten Mobilgeräte als auch für den Laptops mittlerweile Software, die sukzessive ab Sonnenuntergang den Blaulichtanteil des Bildschirms herunterfahren. Das geht langsam und gemächlich, das merkt man sozusagen beim Arbeiten kaum. Der einzige Nachteil, wenn man den überhaupt als Nachteil bezeichnen möchte, ist, dass die Farberkennung, dass die dann nicht mehr so hundertprozentig stimmt, wenn der blaue Anteil herausgefiltert wird. Mittlerweile gibt es sogar Fernseher, also oder Firmen, die Fernseher herstellen, die lassen sich vom TÜV Rheinland ein Zertifikat ausstellen, dass sie mit möglichst geringen Blaulichtanteilen des Abends das Fernsehprogramm wiedergeben können.
Also erstaunlich, was das Licht alles mit uns machen kann. Zumindest sind wir hier nicht ganz so weit oben, als dass wir mit diesen Nächten umgehen müssen, wo es die ganze Zeit hell ist. Es sind nicht allzu viele, aber im Sommer macht es im Norden den Menschen schon auch zu schaffen. Harald Badenhagen, mein Gesprächspartner, Astronom und Lichtexperte, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, gern geschehen. Schönen Tag noch.
Dankeschön, gleichfalls. Zu Beginn unserer Reise in den Norden haben wir also darüber gesprochen, welchen Einfluss das Sommerlicht auf unseren Körper und unseren Geist hat. Dankeschön. In Schweden ist es in einer Woche wichtig, dass es genug zu essen gibt, vor allen Dingen Erdbeeren mit Sahne. Das ist Tradition und das gehört einfach zum längsten Tag des Jahres dazu. In einer Woche ist Midsommertag am kommenden Samstag, am 25. Juni. Monika Hehl hat uns Eindrücke von ihren Midsommererlebnissen mitgebracht. Gefeiert wird das dann schon am Abend vor dem Midsommertag.
Idag har vi midsommarafton och det är en stor tradition och en gammal viktig fest för alla svenskar.
Heute ist Midsommar und es ist ein wichtiger Tag für alle Schweden, sagt Kajsa Jansson. Es ist der längste Tag des Jahres und das wird auch ausgiebig gefeiert. Familien und Bekannte treffen sich, picknicken zusammen, unterhalten sich und singen.
Ja, es ist Sommeranfang und wir grüßen den Sommer nach Schweden. Endlich haben wir Sommer und Sonne und hell und schön warm.
Man könnte eigentlich sagen, dass Midsommar unser Nationalfeiertag ist. Wir genießen wirklich das Licht und dass es ein bisschen wärmer ist. man besucht, die ganze Nacht wach zu sein. Ja, das ist ein Tag der Freude.
Margareta Kamp ist gebürtige Schwedin. Die Deutschlehrerin feiert diesen besonderen Tag in ihrer schwedischen Tracht, einem langen bunten Rock mit Schürze, einer weißen Bluse mit blauer Weste und einem bestickten Tuch über den Schultern. An Midsommar wird der sogenannte Maibaum aufgestellt. Er hat die Form eines Kreuzes, an dem zwei Kränze hängen. Und er ist mit viel Laub und Blumen überzogen. Auf einem großen Feld wird er aufgestellt, dann tanzen alle um ihn herum. Die Mädchen und Frauen mit Blumenkränzen im Haar. Smågrådorna heißt ein besonderes Lied, übersetzt die kleinen Frösche.
Wir singen von den Fröschen, sie haben keine Ohren und keinen Schwanz. Aber sie hüpfen und dann muss man so rauf und runter hüpfen. Ja. Oft war es so, dass man einen Freund finden sollte. Und das könnte man so, während man tanzte, tun, das war so unschuldig sozusagen.
Mit den Tänzen und den Liedern sollen sich die Schweden an Midsommar also näher kommen. Außerdem wünschen sie sich eine gute Ernte.
Das hat mit der Ernte und dass alles gut wachsen sollte zu tun. Und eventuell hat das auch mit der Fruchtbarkeit zu tun. Nicht nur für die Pflanzen und Blumen, sondern auch für die Menschen. Es ist kein Zufall, dass so viele Kinder in Schweden im März geboren sind. Dann sind sie nämlich im Juni hier rund um Midsommar produziert worden.
In der Region Värmland ist es an Midsommar auch Tradition, dass ein Theaterstück aufgeführt wird. Jedes Jahr dasselbe. Der Värmländer heißt es. Da geht es um Liebe und Herzschmerz, sagt die Schwedin Linda Andersson.
Ein Junge und ein Mädchen, die ist verliebt ineinander, aber erst können sie nicht einander haben und die streiten ein bisschen miteinander und die Familien streiten. So ein bisschen wie eine värmländische Romeo und Juliette.
Die 50-jährige Margareta Kamp hat das värmländische Romeo und Julia schon etwa 200 Mal gesehen, schätzt sie, weil ihre Mutter früher dort mitgespielt hat. Und jedes Mal gefällt es ihr so, als würde sie es zum ersten Mal sehen.
Die Musik ist sehr gut und das geht direkt ans Herz, finde ich. Und man fühlt sich wohl.
Nach dem Theaterstück wird weitergefeiert, gegessen und gesungen. Und am Abend kann man junge Mädchen beobachten, wie sie Blumen pflücken, sagt Kaiser Jansson.
Es ist so eine alte Tradition, dass unverheiratete Frauen und Mädchen 7 verschiedene Blumen pflücken soll. Und dann legt man die Blumen unter dem Kissen. Und dann, wenn man schläft, soll man auf den Mann träumen, den man heiraten soll.
Ein schöner Brauch. Und auch in Deutschland wird rund um den längsten Tag des Jahres Midsommar gefeiert. In einer Woche ist es soweit. Allerdings möchte ich noch gar nicht dran denken, denn ich habe in diesem Jahr so eher das Gefühl, die Tage werden schon bald wieder kürzer, bevor der Sommer eigentlich richtig angekommen ist. Aber gleich wollen wir noch ein bisschen weiter gucken, was es im Norden alles Wunderbares zu entdecken gibt. Nicht nur um Midsommar hat Schweden mehr zu bieten als Knäckebrot, Fleischklößchen und Hering. Besonders die kulinarischen Angebote rund um die westschwedische Stadt Göteborg lassen Gourmetherzen höher schlagen. Denn Westschwedens Schalen- und Krustentiere gehören zu den besten der Welt.
Ich esse gerne Fisch und Schalentiere, weil in Göteborg und der Westküste Schwedens, dort gibt es die besten und die frischesten Schalentiere. Weil die wachsen sehr langsam in dem kalten Wasser und salzigen Wasser und es gibt viel, viel Geschmack.
Dennis Wirth vom Schwedischen Tourismusverband hat zwar ein gewisses Interesse für die kulinarischen Highlights von Göteborg zu schwärmen, doch ihre Liebe zu den westschwedischen Meeresfrüchten kommt von Herzen. Eine besondere lokale Spezialität sind die Austern, erklärt Ninan Stenmark Ahlen.
Weil diese Austern aus der Westküste Schwedens die einzigen noch wilden und ursprünglichen Austern sind, weil vor ungefähr 30 Jahren alle Austern in Spanien, in Italien und Frankreich ausgerottet wurden durch diese Parasiten, was die japanische Austern mitgebracht haben. Diese Parasiten haben aber nicht überlebt und es nicht bis nach Norden geschafft. Das heißt, die schwedischen
die gibt es noch, die ursprünglichen. Und das finde ich eine schöne Sache.
Nun sind Austern ja nicht jedermanns Sache. Denn wer will schon dieses glibbrige, nach nichts schmeckende Fleisch aus der Muschelschale roh schlucken? Aber genau das ist der falsche Weg, Austern zu genießen, erklärt Restaurantbesitzer Per Carlsen aus Grebbestad.
Eat them slowly.
Essen Sie sie langsam. Stecken Sie die Auster in den Mund und kauen Sie sie längere Zeit. Dann können Sie den mineralischen Geschmack auf der Zunge spüren. Bloß nicht schnell herunterschlucken, denn dann schmecken Sie nichts.
Die Austern aus Westschweden sind auch größer und tatsächlich sehr schmackhaft. Sie werden gerne mit ein paar Tropfen Zitrone, Champagner und Seetangbrot gereicht. Die Liebe zu Austern hat in Schweden eine lange Tradition. Jedes Jahr werden sogar Meisterschaften im schnellen Öffnen von Austern ausgetragen, die aber von den scharfen Messern nicht verletzt werden dürfen. Da ist viel Geschicklichkeit gefragt. Normalerweise werden den Touristen die Austern frisch geöffnet serviert, aber es gibt auch ein besonderes Reiseangebot, das Erlernen der Kunst, Austern zu öffnen, mit einschließt.
Wir haben auch für die Leute, die diese Schalentiere verkosten möchten und auch fangen, dann gibt es auch jetzt schöne Paketangebote, die großen fünf von Westschweden. Das ist die Hummer, die Austern, Garnelen, Krebse und Muscheln. Dann kann man entlang die Küste reisen und die Fischen helfen, Schalentiere zu fangen und dann natürlich verkosten.
Diese fünftägige Reise bietet garantiert viel frische Luft und gutes Essen für Liebhaber von Meeresfrüchten.
Birgit Schippers hat uns kulinarische Spezialitäten vorgestellt aus Westschweden. 9 Länder kennenlernen in 10 bis 14 Tagen, das ist möglich, wenn Sie mit einem Schiff unterwegs sind, zum Beispiel mit einem Kreuzfahrtschiff über die Ostsee schippern. Eine Tour von Deutschland bis nach St. Petersburg, die kann nämlich ein schönes Erlebnis sein, besonders wenn die Reise auch zu verborgenen Orten führt. Dazu gehört zum Beispiel eine kleine Insel in Dänemark, ein kleines Städtchen in Polen, die kurische Nehrung in Litauen und dann natürlich St. Petersburg. Das ist nicht versteckt und nicht klein, aber besonders prächtig. Also erstmal Schiff ahoi.
Es ist früh am Abend, als das Schiffshorn in Kiel durch den Hafen tönt und eine Reise startet, auf die sich viele freuen. Nicht, weil sie besonders viel Luxus und Erholung erwarten, sondern weil sie Erlebnis erwarten. Nostalgie, Erinnerung, Neues, Unbekanntes, Unerwartetes. 9 Länder auf einer Tour, unterschiedliche Kulturen und gleich zu Beginn, am nächsten Morgen, das beschauliche Bornholm. Hier ist die Welt noch in Ordnung, hier ist nichts faul im Staate Dänemark. An der Reling holt Jürgen Madsen mit seinem kleinen Bus die Schaulustigen ab und fährt sie zum Marktplatz von Rønne.
Willkommen zu Bornholm. Das ist alltid, und wir nennen es Solskinsöen. Wir haben die Kirche, müssen Sie sehen, und wir haben viele Geschäfte und so. Sehr hübsch hier.
Bornholm ist so, wie man sich Dänemark vorstellt. Kleine Häuschen, fast überall eine Fahne auf dem Dach. Man ist stolz auf Rekorde, auch wenn es hier nur kleine sind. Dänemarks höchster Wasserfall zum Beispiel, gerade mal 22 Meter hoch. In der Nachmittagssonne verlässt der Dampfer die kleine Insel und zieht nach Osten. Damit ein Schritt in die Vergangenheit. Der Hafen von Gdynia steht auf dem Programm, nah an Danzig. Hier begann mit Solidarność das, was man in Osteuropa als den Beginn der politischen Wende bezeichnen kann. Als ich durch Gdynia lief, fiel mir plötzlich ein großes Fahnenmeer auf, dazu Marschmusik und ein großes Bataillon von Marinesoldaten, unter ihnen Admiral Czesław Wirsch.
Welcome to Gdynia. This is the last day of sea week.
Heute ist der letzte Tag der Seewoche und auch der Tag der polnischen Marine. Das hier ist der größte Ort dieser Feier in Gdynia, aber dieser Tag wird in allen polnischen Marinehäfen gefeiert. Polen will sich als selbstbewusstes Land zeigen, als starkes Land, nach all der traurigen Vergangenheit, auch in Bezug auf Deutschland. Jetzt aber vor allem mit Blick auf den Konflikt des Westens mit Russland. Und das ist schon die nächste Station dieser Ostseekreuzfahrt. Nach wenigen Seestunden legt unser Schiff in Bałtysk an, früher Pillau. Es ist die westlichste Stadt im westlichsten kleinen Zipfel des großen Russland in der Exklave Kaliningrad, früher Königsberg. Während es relativ lange dauert, bis die Pässe kontrolliert werden, empfängt uns Reiseführerin Shushuna.
Добрый день, дорогие гости, добро пожаловать в город Калининград. Liebe Gäste, herzlich willkommen in die Stadt Königsberg, Kaliningrad. Wir fahren durch besondere alte Straße, die alte Namen von den prominenten Menschen Deutschlands haben, wie beispielsweise General Scharnhorst, Gneisenau. Aber wir werden natürlich diese Bezirke sehen, die während des Krieges zerstört wurden, besonders im August 1944, als hier diese schreckliche zwei Nächte die Stadt überlebt hat.
Für viele Urlauber ist dieser Landgang mit Nostalgie verbunden. Es sind Männer und Frauen, die hier ihre Kindheit verbrachten oder Menschen, deren Eltern hier einst in Königsberg wohnten. Auch Männer, die hier im Zweiten Weltkrieg im Einsatz waren. Sie alle wollen auch den restaurierten Königsberger Dom sehen, ein Gebäude, in dem auch die preußischen Könige gekrönt wurden. Und alle wollen sie dem Geheimnis des Bernsteins näher kommen. Im Jantari-Kombinat wird dieses Edle mit riesigen Baggern abgetragen. Jelena Filipova.
Das ist die einzige Stelle in der ganzen Welt, wo so offen unter dem Himmel gewinnt man Bernstein.
Auf der anderen Seite der Region Kaliningrad liegt bereits Litauen mit seiner kurischen Nährung. Damit im Prinzip ein Schritt zurück von Ost nach West, für uns ein Schritt in die deutsche Vergangenheit. Thomas Mann, der Nobelpreis, hatte hier auf dieser idyllischen Landzunge sein Sommerhaus, das uns Natalia Damienko zeigt.
Hier hat er an seinem Roman Josef und seine Brüder gearbeitet.
Der Blick auf das Haff, die Ruhe im Wald, all das war wohl beste Inspiration für ihn. Litauen, Lettland und Estland, heute sind es stolze neue EU-Mitgliedsländer. Sie präsentieren sich gerade in den Hafenstädten wie Klaipeda, Riga oder Tallinn herausgeputzt. Unser Schiff erreicht nach einer Nacht bereits noch einmal Russland und damit wohl den Höhepunkt dieser Reise, St. Petersburg. Vieles sollte und muss man gesehen haben, das Winterpalais, die Admiralität, die Eremitage, die Peter-Paus-Kathedrale, den Newski-Prospekt, aber wie so oft auf einem Kurzbesuch, die Zeit reicht nicht. Umso mehr habe ich mich gefreut auf einen Abend auf einem kleinen Schiff, habe ihn genossen und das mit Musik und Folklore über die Kanäle und die Neva. Pavel und seine bezaubernde Partnerin Katharina begrüßen uns. Sie hat die russischen Volkslieder, auch wenn die meisten Deutschen sie nicht verstehen. Die Melodie und der Gesang gehen ins Ohr. Schon heißt es Abschied nehmen von St. Petersburg. Ein Wendepunkt auf dieser Reise. Es geht zurück nach Westen. Die Uhren werden wieder zurückgestellt, wenn wir Helsinki erreichen. Und am nächsten Tag das Archipel der Ålandinseln. Eine finnische Idylle vor dem Festland von Schweden. Ein für die meisten Urlauber unbekannter Ort. Etwas Freizeit bleibt noch, bevor das Schiff auf die letzte Etappe geht und noch einmal stundenlang durch die Schären vor Stockholm fährt. Eine Kulisse für Traumfotos, für Neidfotos und Zeit für Nostalgie. Das Team des Dampfers verabschiedet sich.
Bleiben Sie gesund und ich sage Good Night, gute Nacht und auf Wiedersehen.
Es bleibt die Erinnerung an eine Kreuzfahrt mit vielen bewegenden, berührenden, aber schönen Momenten. Eine Fahrt über die Ostsee, die so viel Geschichte bietet.
Nordeuropa vom Wasser aus kann man also auch entdecken. Alexander Tauscher hat das gemacht und war auf der Ostsee unterwegs. Heute sind wir in Nordeuropa unterwegs. Wir denken an die vielen Menschen, an die langen, kalten Winternächte und wenig Tageslicht. Das muss aber nicht nur das sein, was man im hohen Norden erleben kann. Denn zum Beispiel in Dänemark kann man gemütlich am Feuer sitzen, an den Stränden, kurz vor der Sommersonnenwende, nämlich am 23. Juni, am Abend vor dem Johannisfest. Oder aber in Island können Sie aktive Geysire erblicken, Sie können wandern, Sie können bergsteigen, Sie können viele Dinge tun im hohen Norden. Und darüber reden wir heute. Ich bin Dagmar Peters, ich grüße Sie. Reisen im Domradio. Wir sind heute im Norden Europas unterwegs, das habe ich Ihnen eben schon gesagt. Und wir wollen mal wissen, was es außer dem typischen schwedischen Mittsommerbrauch gibt, den Sie schon kennen. Denn bei Sommersonnenwende, da denke ich persönlich tatsächlich zuerst an Schweden. Aber auch die anderen Länder im Norden haben natürlich um diesen Tag herum ihre Bräuche. In Dänemark wird die Sommersonnenwende mit großen Feuern an den Stränden von Nord- und Ostsee gefeiert. Und an dem Tag geht in Dänemark ja eigentlich kaum jemand ins Bett, kann man sagen. Der 23. Juni ist ein großer Tag, ein großer Festtag für die Dänen. Und wie genau sie diesen Abend feiern, das hören wir jetzt aus erster Hand. Am Telefon ist Mats Schreiner und er ist ursprünglich auch natürlich Däne. Am 24. Juni ist Johannistag. Der 23. Juni ist also quasi der Abend vor dem Johannistag. Und auf Dänisch, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig sage, heißt das Sankt Hans Aften?
Das ist genau richtig ausgesprochen, Sankt Hans Aften. Da machen wir ein großes Feuer am Strand oder auch mit der Familie zusammen und feiern halt den längsten Tag des Jahres.
Wo und wie wird das üblicherweise an diesem Abend gefeiert, zum Beispiel da, wo Sie herkommen?
Also ich komme aus Appenrade, das ist kurz hinter der deutsch-dänischen Grenze an der Ostsee Und wir hatten immer eine kleine Familienfeier, wo so die ganze Familie aus Dänemark versammelt war. Und dann hat man da gemeinsam gefeiert mit Grillen. Und wir haben Stockbrot gemacht, wenn das Feuer sich gelegt hat. Und die Kinder dürfen lange aufbleiben, weil es so schön hell ist. Es gibt aber auch öffentliche Feuer, wo man hingehen kann und zusammen mit anderen diesen Abend genießen kann.
Was darf auf keinen Fall fehlen an so einem Abend, bei so einem St. Hans-Feuer?
Ja, das ist ja so, dass für Kinder ist es natürlich toll, dass da eine Hexe aus Stroh gebastelt wird. Das macht man meistens die Tage vorher zusammen. Und dieser Hexe wird dann später auf das Feuer gesetzt. Das ist ein Brauch, der kam Ende des 19. Jahrhunderts aus Deutschland. Und das Feuer soll halt die bösen Kräfte fernhalten. Und das Highlight für die Kinder ist halt, wenn diese Hexe dann das Feuer fängt. Für mich ist das Highlight das gemeinsame Singen. Das ist so, dass wenn das Feuer angesteckt worden ist, dann singen alle zusammen Holger Drachmanns Midsommerlied. Und für den Dänen, glaube ich, ein ganz besonderer Augenblick.
Die traditionellen St. Hans-Feuer, die werden ja an vielen Stränden von Nord- und Ostsee, an Fjorden, an Buchten und in Häfen entzündet. Was ist denn für Touristen ein besonders attraktiver Ort, um so einen Abend zu erleben?
Also ich glaube, in Skagen oder auf Deutsch Skagen gesprochen, wo sich die Nordsee und die Ostsee trifft, da ist es ganz besonders schön. Man hat da eine Tradition, dass die Leute in weiß gekleidet zum Feuer gehen. Ich war letztes Jahr selber da und es ist sehr stimmungsvoll. Man macht da ein Picknick an den Hügeln, man guckt übers Wasser und das Feuer steht davor. Und ich denke, der Ort an sich ist ein Erlebnis. Wir nennen es ein bisschen das Sylt Dänemarks. Das ist schon was ganz Besonderes da oben. Und in der Zeit ist das Licht auch so besonders.
Was ist das denn für ein Ort, Skagen?
Ja, ich würde es mal so verkaufen als eine Mischung aus traditioneller alter Fischerdorf gepaart mit ein Ort, wo viele Künstler entstanden sind und heutzutage auch eher ein Ort, wo auch einiges los ist an Feiern und es ist ein sehr ansehnlicher Ort.
Also das heißt, er hat durch viel Publikumsverkehr nicht an Charme verloren, wenn ich das so raushöre?
Nee, da wird um die traditionellen Werte sehr geschützt werden die. Und die ganzen Häuser sind gelb angestrichen und haben weiße Bordüren an den Dächern und so. Also es ist schon ein sehr traditionell erhaltener Ort.
Das heißt, man kann sich überlegen, will ich das mit vielen Leuten zusammen erleben, dann fahre ich dahin und wenn ich vielleicht in einem kleineren Rahmen das erleben will, dann gehe ich irgendwo an einen kleinen Strand.
Ja, also in Skagen ist sehr viel los an St. Hans. Das ist schon so ein Anziehungspunkt für die meisten Dänen. Jetzt ist es ja so, dass auch wenn Hochsaison ist, ganz viel Platz bei uns an den Stränden sind, ob jetzt an der Nordsee oder an der Ostsee. Da gibt's natürlich überall die kleinen Ferienorte, wo man feiern kann, wo es nicht so überrannt ist.
Aber in den großen Orten, das sind dann keine kleinen Lagerfeuer mehr, eher so wie wir große Martinsfeuer in Deutschland kennen, aber das Ganze dann am Strand und das hoffentlich bei lauem Sommerwetter. Es ist ja noch ein paar Tage hin bis dahin. Mats Schreiner von Visit Denmark am Telefon zur Tradition des Johannesabends Sankt Hans Aften. Ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen jetzt schon einen schönen Vorabend des Johannistags.
Vielen Dank.
Island, da denkt man vielleicht als allererstes an Island-Pferde. Island erleben bedeutet aber noch viel mehr. Man kann wirklich wunderbare Natur erleben, man kann seine Ruhe da finden, man kann wandern, man kann bergsteigen und natürlich Geysire verbinden viele Menschen damit. Ja, und Gletscher erwandern, das kann man in Island auch. Näheres dazu gleich hier in domradio.de reisen. Island wird ja oft die Insel aus Feuer und Eis genannt. Die Insel ist mit ihrem Alter von weniger als 20 Millionen Jahren relativ jung, sodass die Natur dort noch in ständiger Bewegung ist. Vulkanausbrüche, Erdbeben, Überschwemmungen, Bergrutsche, die sind Alltag. Jeder Tag verspricht, ein neues Abenteuer zu werden. Also nicht so verwunderlich, dass Island oft auch ganz oben auf den Wunschziellisten von Wanderern und Bergsteigern steht. Caroline Michel ist Island begeistert und sie hat an einer geführten Tour dort teilgenommen.
Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Ingvar und werde heute euer Guide sein. Da hinten seht ihr den Gletscher, auf dem wir heute wandern werden. Er heißt Faljökull, Sturzgletscher, weil man hier wirklich sieht, wie das Eis langsam herunterrutscht. Ich gehe voran.
Halbtagestour auf einem Ausläufer des Vatnajökull, eines Eiskappen- oder auch Plateaugletschers, der dem Volumen nach mit über 3000 Quadratkilometern der größte Gletscher Europas ist. Gletscherführer Ingvar schaut auf seine Gruppe, die sich gerade von der holprigen Anfahrt im rappligen Reisebus erholt.
What do I expect? I expect to see that it will be magnificent.
Was ich erwarte? Es wird einfach wundervoll werden. Aber ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Angst. Deshalb werde ich wahrscheinlich nur ängstlich auf den Boden starren, während meine Mitreisenden die beeindruckende Kulisse genießen werden. Ich habe einfach Angst, dass das Eis schmilzt und ich einbreche.
Die ältere Engländerin wirkt nicht so, als hätte sie schon jemals eine Bergtour gemacht. Dafür scheint der Rest der sechsköpfigen Gruppe aus Profis zu bestehen. Alle sind in modernste Softshell-Kleidung verpackt. Das Anlegen von Helm, Rettungsgürtel und Steigeisen ist reine Routine. Dann geht es über eine kleine Leiter auf den Gletscher. Eine Stunde, zwei Stunden. Die Wanderer werden immer mutiger, schauen immer weniger auf ihre Füße und immer mehr auf die gewaltige Eiswüste, die vor ihnen liegt. Mit fast jedem Schritt verändert sich die Aussicht, denn die Wolken hängen, wie eigentlich fast immer, so tief, dass die Sicht immer nur wenige hundert Meter reicht.
Ja, hier kann man Eis in mannigfaltiger Gestalt sehen. Also nicht so, wie man sich vorstellt, wie ein Eiswürfel, sondern hier gibt's alle Farben. Eis ist hier zu sehen, schwarz, schwarz von Vulkanasche, dann blau, tiefblau, so als wenn es Wasser wäre, am Strand irgendwo und dann natürlich weiß, einfach weiß.
Ingvar reicht einen Eisklumpen herum, in dem sich das wenige Licht, das hier oben in den Wolken vorhanden ist, in seine Spektralfarben zerteilt, sodass ein Regenbogen im Eis zu sehen ist. Und es wird schnell klar, dass diese Schnuppertour mehr dem Naturerlebnis dient als der sportlichen Ertüchtigung.
Man sieht hier einige Sachen wie Eislöcher, irgendwelche Rinnen, wo Wasser abläuft, weil dieser Gletscher ständig am Abschmelzen ist, sich ständig auch bewegt. Und natürlich gerade diese Eislöcher bergen eine Gefahr, weil sie können sehr, sehr tief sein. Und wer da reinrutscht, der ist dann erstmal weg.
Und hier liegt der eigentliche Reiz der Gletschertour. Selbst hier im flachen Bereich bewegt sich der Gletscher in den Sommermonaten täglich um 10 bis 20 Zentimeter, sodass ständig neue Spalten und Löcher entstehen.
Es kann viel passieren, schlechtes Wetter zum Beispiel, aber es ist wirklich toll, auf einem Gletscher zu stehen. Man kann fühlen, dass er lebt. So ist es mir schon einige Male passiert, dass sich direkt unter mir eine Spalte aufgetan hat. Keine wirklich große, nur kleine Risse, aber man spürt den Druck des Gletschers und hört das Getöse. Und das ist irgendwie cool und beängstigend zugleich.
Kein Wunder also, dass auch erfahrene Bergsteiger hier gerne einen Guide engagieren oder eine der längeren geführten Touren buchen. Allerdings gibt es weder Absperrungen noch Verbote, sodass prinzipiell jeder auch auf eigene Faust losgehen kann, erklärt Einar Isfeldsteinarsson, der Manager der Gletscherguides.
Yes, of course. Iceland is nice in that aspect.
Sicher kann man das. In Island kann eigentlich jeder hinwandern, wo er will. Man darf das Land überall betreten und umsonst ist es auch noch.
It's free for the traveler to enjoy.
Tja, also eine geführte Gletscherwanderung am isländischen Vatnajökull. Caro Michel hat daran teilgenommen. Das Ganze ist auf jeden Fall ein großes Abenteuer. Es gibt Orte, die stehen bei vielen Menschen noch auf dem Wunschzettel der Reiseliste. Einer davon hieß mal Leningrad, der hieß auch mal Petrograd und er heißt jetzt St. Petersburg. Der hat dunkle Jahre hinter sich, dieser Ort, aber viele Menschen fahren heute dorthin, denn hinter diesem Glanz verbergen sich sehr viele Geschichten von früher und von heute und mehr darüber bei domradio.de Reisen. Es gibt Orte, die stehen bei vielen Menschen noch auf dem Wunschzettel, auf der Reiseliste ganz oben. Das sind Orte, die will man mal gesehen haben. Dazu gehört zum Beispiel auch bei vielen St. Petersburg. die Stadt am Ostende der Ostsee. St. Petersburg hieß lange Leningrad, einige Jahre auch Petrograd. Viele dunkle Jahre hat die Jahre erlebt und nun strahlt sie eigentlich wieder in hellem Glanz. Hinter diesem Glanz aber verbergen sich Geschichten. Geschichten von früher, aber auch Geschichten von heute. Alexander Tauscher ist in der zweitgrößten Stadt Russlands gewesen und hat sich St. Petersburg angeschaut.
Die Bucht des Flusses Newa in den finnischen Meerbusen der Ostsee ist sumpfig und war vor hunderten Jahren eigentlich unzugänglich. Doch Peter der Große ließ mitten in diesem Sumpf St. Petersburg bauen, heute die nördlichste Millionenstadt der Welt, mit einer großen Kuppel, die man aus allen Teilen der Stadt sieht und die eines der Wahrzeichen von St. Petersburg ist, in das mich Katja Fidorova führte.
Wir befinden uns in der Isaak-Kathedrale, das ist die viertgrößte Kirche in der Welt, war nach dem Entwurf des französischen Architekten Montferrand gebaut. Wir können in dieser Kathedrale mehr als 20 verschiedene Mineralarten sehen, groß majestätisch mit Marmor, mit riesengroßen Ikonen, die die Kathedrale schmücken.
Den wohl besten Blick auf St. Petersburg verschafft man sich vom Wasser aus, auf einem Boot über die vielen Kanäle der Stadt, wie zum Beispiel die Fontanka. Nicht ohne Grund nennt man St. Petersburg auch Venedig des Nordens. Anissa zeigt uns stolz ihre Heimatstadt.
Jetzt sind wir mit Ihnen auf großer Neva. Rechter Hand sehen Sie das hellgrüne Gebäude des Ermitagen Theaters. Linker Hand glänzt die Spitze der Peter-Paus-Kathedrale.
Gerade im Abendlicht strahlen sie die Kuppeln der Stadt, auch die Spitze der Peter-Paus-Festung. Ein Besuch in der Ermitage steht bei Touristen auf dem Reiseprogramm meist ganz oben, auch wenn man sich hier oft in großem Gedränge nur mit Besuchermassen durch die Räume bewegen kann. In die laute Metro wagen sich dagegen nur wenige Ausländer, weil fast alles nur mit kyrillischen Buchstaben beschriftet ist und es ein ähnlich großes Labyrinth wie die Moskauer Metro darstellt. Und ähnlich wie in Moskau sind die Stationen Ausdruck des sogenannten sozialistischen Klassizismus, Bauten, die zum Teil noch zu Stalins Zeiten entstanden. Wer genau hinschaut, sieht in einer der Stationen auch noch eine Darstellung von Stalin. Das ist Zeitgeschichte, kann man sagen. Doch als ich aus der Metrostation Newski Prospekt ausstieg, erlebte ich gelebten und erschreckenden Sowjetkult. Denn am Eingang des großen Kaufhauses Gastinje Dvor steht eine Gruppe von Männern und Frauen mit roten Fahnen und Symbolen der Sowjetzeit. Und nicht nur das, auch Plakate, die den damaligen Diktator Stalin loben und die Wiedereinrichtung der Sowjetunion fordern. Die Menschen, sie singen Lieder der Stalinzeit, Lieder aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber was denken sie? Das habe ich die Jüngste in dieser Gruppe gefragt, Anna Gusjewa. Sicher erst 20 Jahre alt, aber im Geist der Sowjetzeit. Wir sind das Komitee zur Verteidigung Leningrads. Wir halten jeden Samstag diese Mahnwache ab und singen hier auch verschiedene sowjetische Lieder. Wir wollen die Sowjetunion zurückhaben und beklagen den Zerfall der Union. Wir wollen es wieder zurückdrehen. Nun ja, wissen Sie, wir wollen die Sowjetunion nicht so, wie sie früher war, aber wir wollen die Freundschaft der Nationen. Wir verfluchen Gorbatschow, der die Sowjetunion zerstört hat. Ich weiß, dass es zu Stalins Zeiten Verbrechen gab, Repressionen auch, aber doch nicht die ganze Zeit. Es gab doch auch den Aufschwung der Wirtschaft und all das und es gab Kultur. Sicher gehören diese Menschen zu einer Minderheit in Russland, zu einer Gruppe Ewiggestriger, die man nicht bekehren kann. Doch ihre Sorgen, gerade auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Situation Russlands, müssen ernst genommen werden. Ich empfehle Ihnen, so wie es auch der Lektor Kai Beuth tut, ein paar Schritte abseits der abgetrampelten Touristenpfade.
Tolle Lokalitäten, auch nahe des Newski Prospekt, wie dem Platz der Künste beispielsweise, wo man auch schauen kann, wie die Gesellschaft funktioniert und dann natürlich auch in St. Petersburg in Bereiche hineinzugehen, wo die Menschen eben so leben, wie man sich natürlich vorstellt, eben nicht mit dem Prunk des Newski Prospekt.
Nathalie aus Leningrad.
Ob zu Zeiten Leningrads oder jetzt, schon immer zog es die Besucher zum großen Platz vor dem Winterpalais. Denn hier begann sie, die sozialistische Revolution, die halb Europa veränderte. Und es zog die Menschen früher wie heute vor die Tore der Stadt nach Peterhof, zu den prunkvollen Schlössern und Gärten am finnischen Meerbusen.
Der untere Park ist mit schönen Springbrunnen geschmückt, insgesamt mehr als 130 Fontänen können wir in diesem Park sehen.
Peterhof gilt heute als das russische Versailles. Auf der anderen Seite des großen Ladoga-Sees, der übrigens zur Zeit der deutschen Belagerung im Zweiten Weltkrieg der einzige Zugangsweg nach Leningrad war, da befindet sich etwas, was man Neurussland im Stil des alten Russland bezeichnen kann, das Folkloredorf Mandragi.
Olga Naumova.
Gegründet hat das ein sogenannter Neuenreicher und der hat auch einen ganzen Anstoß für die heutige Mode gegeben, denn das ist absolut Mode geworden jetzt, solche Touristenzentren aufzubauen, die eben halt uns an die Vergangenheit erinnern.
Wie selbstverständlich werden in diesem neuen russischen Folkloredorf nachgefertigte Ikonen zum Kauf angeboten, genauso wie Matroschkas mit Zeichnungen von Stalin über Gorbatschow bis Putin.
Verstand wird Russland nie verstehen. Kein Maßstab sein Geheimnis rauben. So wie es ist, so lasst es gehen. An Russland kann man nichts als glauben.
St. Petersburg war vom 18. bis ins 20. Jahrhundert Hauptstadt des Russischen Kaiserreichs. Die historische Innenstadt mit 2300 Palästen, Prunkbauten und Schlössern ist Weltkulturerbe der UNESCO. Wir haben Sie mitgenommen auf eine Gedankenreise heute in den Norden Europas und die Sendung wird auch damit enden und zwar mit Musik aus Norwegen. Ein Stück, das heißt E du Nordi von Kari Bremnes. Ich weiß gar nicht, ob ich die richtig ausspreche. Die Musikerin, die hat schon 14 Alben gemacht und dieses Album, ich wage es auch nicht auszusprechen, ich sage Ihnen nur, was es übersetzt heißt. Das heißt, und dann kommt der Rest des Lebens. Kari Bremnes ist Mitte, Ende 50. Sie ist in ihrem Heimatland ein richtiger Star und in Deutschland erscheinen ihre CDs in der Regel mit Übersetzungen im Booklet. Denn ansonsten weiß man ja gar nicht, was sie da singt. Heute unser Sehnsuchtstitel, also aus Norwegen, E du Nord von Kari Bremnes. Und das ist Zeit für mich, Tschüss zu sagen. Heute habe ich Sie durch die Reisesendung begleitet. Mein Name ist Dagmar Peters und ich wünsche Ihnen jetzt schon mal ein wunderbares Wochenende.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Kabeljau und Kunst sind die beiden Dinge, die den Heimatort von Kari Bremnes prägen. Sie kommt aus Smolvar, einer kleinen, aber zugleich einer der größten Städte auf den Lofoten, einer vorgelagerten Inselformation im Norden Norwegens. Hier finden sich viele Ateliers, ein großer Hausberg und einige Fischerhäuschen. Für die Musikerin Kari Bremnes durchaus ein Ort der Inspiration. Aber als ein Freund ihr Platten von Joni Mitchell und Bob Dylan anschleppte, da wuchs in Kari das Bedürfnis aufzubrechen. Immerhin nach Oslo, zum Studium von Nordistik, Geschichte und Theaterwissenschaften. Eine CD-Produktion mit Vertonungen dänischer Gedichte hat ihr nach einer Zeit als Journalistin die Türen zur Musikkarriere geöffnet. Mit wenigen Ausnahmen singt Kari ausschließlich auf Norwegisch und findet damit ihr Publikum nicht nur in der Heimat. Sie leugnet ihre Herkunft aber nicht, sondern gesteht ein, dass die langen Winter gar nicht anders können, als ihre Kunst zu beeinflussen. Kari Bremnes skizziert reale Schicksale und verspinnt sich ganz detailverliebt in der Beschreibung von Stimmungen. Text und Musik haben bei ihr den gleichen Rang. In dem Lied E du Nordi singt sie über das Gefühl, verloren zu sein in der tiefen Dunkelheit nordischer Winter. Das Tageslicht ist verschwunden, das Nordlicht zeigt sich nicht und sogar die Sterne scheinen einen verlassen zu haben. Man mag es kaum glauben, aber irgendwann wird der Frühling wiederkommen und mit ihm das Licht. Vom Kammerorchester begleitet E du Nordi von Kari Bremnes aus Norwegen.
Sånn som du hadde tenkt Det ikke alltid du når Den ferga du